Düsseldorf. Alle rein.
Wir sind kein Kindermuseum, aber trotzdem sage ich, die Kinder sind unsere wichtigsten Besucher, weil das sind die Besucher von morgen. Und wenn ich sage, wir machen ein Programm für alle, dann muss man Kids natürlich mitdenken. Wir haben als einziges Kunstmuseum in Deutschland seit mehreren Jahren jetzt eine eigene Webseite für Kinder. Und wenn Sie die kleinen Kinder, so 3 bis 8 Jahre alt, das ist so die Zielgruppe, sehen, wie die hier an uns vorbeilaufen mit den Tonis und der Tasche, dann sehen sie schon am Gang, dass die haben eine Aufgabe und die haben Spaß. Und dass das an einem Ort wie unserem stattfindet, wo es oft so heißt, ja, Museum ist nichts für Kinder. Das macht mich schon sehr glücklich. Ich habe selber 3 Kinder und weiß, wie schwer das ist, die für Ausstellungen zu begeistern. Es gibt eigene Räume, die versteckt sind, die sogenannten Kinderbereiche, die sich hinter kleinen Türen verbergen, wo die Griffe auch tiefer angesetzt sind, nämlich in Kinderhöhe. Und das ist ein bisschen wie Alice in Wonderland. Sie öffnen die Tür und dahinter öffnet sich eine Welt, die mit der unseren draußen erstmal wenig gemein hat. Das ist das Tolle an Düsseldorf. Also ich kenne wirklich keine andere Stadt in Deutschland, wo die Kunst eine so wichtige Rolle spielt, wo sie so verankert ist im Alltag. In Hamburg kenne ich mich ganz gut aus. Also Hamburg ist eine schöne Stadt mit einer sehr, sehr hohen Lebensqualität. Alles ganz toll. Aber die Kunst spielt nicht im Ansatz die Rolle, die sie hier spielt. Also das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn man das miteinander vergleicht, da muss man ehrlicherweise sagen, in zeitgenössischer Kunst ist Hamburg Provinz und Düsseldorf ist die Welt.
An einem normalen Wochentag, gerade kurz nach 12, sitze ich hier mitten im Kunstpalast und die Wiedereröffnung des Kunstpalastes in Düsseldorf, ja, die hat gerade erst vor Minuten stattgefunden, aber es waren schon vorher Menschen hier. Also es ist direkt Leben hier im Kunstpalast, im Neugestalteten mit der neuen Sammlung. Und darüber möchte ich natürlich sprechen mit dem Leiter, mit Felix Krämer. Und ich darf davon ausgehen, zunächst vielen Dank für Ihre Zeit an so einem wichtigen Tag, aber das fühlt sich gut an für Sie, der erste Besucherstrom.
Ja, wir machen ja Programm für die Düsseldorfer und auch drüber hinaus, also für die Menschen. Ein volles Museum, ein Museum, was auf Interesse stößt, fühlt sich gut an. Also insofern sehe viele Menschen, die durch die Seele strömen, ist toll.
Aber so eine Wiedereröffnung ist natürlich immer auch mit einer gewissen Aufregung verbunden und natürlich mit viel, viel Arbeit in der Vorbereitung in den Monaten oder sogar Jahre davor.
Ja, also, dass wir konzentriert an der Neueröffnung und Neukonzeption der Sammlung gearbeitet haben, das ist ein Zeitraum von etwa 3 Jahren. Und da ist wirklich kein Tag vergangen, wo nicht die Baustelle oder die neue Sammlungspräsentation ein Thema war. Da steckt viel Herzblut drin, da steckt ein bisschen Humor und viel Hoffnung. Das sind, glaube ich, so die 3 H's, die man mit der Sammlung verbinden kann.
Sie haben gerade gesagt, da steckt auch eine Menge Fleiß drin. Wenn ich mir einfach mal die groben Fakten anschaue, denn da ist natürlich auch im Zuge der Eröffnung nun einiges schon durch die Medien gegangen. Das halte ich für eine Herkulesaufgabe, dass Sie 3000 Exponate, Ausstellungsstücke zur Verfügung haben, die Sie dann auf 800 reduziert haben. Wie trifft man solche Entscheidungen?
Ja, das wäre, wenn ich es sagen darf, noch einfach. Also 3000 auf 800, es sind 130.000.
Entschuldigung, da habe ich mich versprochen.
Genau, und 130.000 auf 800 ist dann wirklich gar nicht so einfach. In dem Job muss man Nein sagen können, weil jede Entscheidung für ein Werk ist auch immer eine Entscheidung gegen eine Arbeit. Und jede Arbeit, die sich hier im Haus befindet, befindet sich hier aus gutem Grund. Das heißt, dafür haben Leute, Vorgänger, Vorgängerinnen, sich in der Vergangenheit mal eingesetzt, haben darüber gestritten, debattiert. Und diese Arbeiten jetzt im Keller zu lassen, das fällt nicht immer ganz leicht.
Aber da müssen die natürlich auch nicht für immer bleiben.
Nein, also Auch das, was wir hier sehen, ist jetzt gerade ein Angebot, sich das anzuschauen. Aber schon in einem halben Jahr werden viele andere Arbeiten auch an den Wänden sein. Wir sprechen ganz bewusst auch nicht von einer Dauerausstellung, wie das in vielen Häusern der Fall ist, sondern wir sprechen von einer Schausammlung, weil auf Dauer ist die Institution, aber die Ausstellung, die soll sich ändern.
Der Kunstpalast war ja schon von der Vision, bevor es ihn überhaupt gab, also vor rund 300 Jahren, war es ein Treffpunkt für die Bürger der Stadt Düsseldorf. Also man wollte einen Raum schaffen, wo Künstler, Bürger sich eben treffen können, um miteinander Kunst zu genießen. Nun war es natürlich vor 300 Jahren noch eine andere Situation. Mit den Bürgern waren damals wahrscheinlich nicht auch die Arbeiter gemeint, die vielleicht unter prekären Verhältnissen lebten. Heute sind wir aber woanders. Sehen Sie jetzt auch mit diesem Publikumsverkehr, mit dem, was wir erhoffen in den nächsten Jahren, sehen Sie da im Grunde genommen diese ursprüngliche, ganz alte Vision weitestgehend verwirklicht?
Also der Anspruch ist, ein Haus für alle Düsseldorfer und Düsseldorferinnen zu sein. Also wir sind das größte Kunstmuseum der Stadt Düsseldorf. Und die 50 Millionen, die hier in den letzten Jahren investiert wurden, das sind Steuergelder. Wir tragen alle, die wir hier in der Stadt leben, dazu bei. Und insofern haben wir auch alle einen Anspruch auf dieses Haus. Also Sie genauso wie ich. Also mir gehört die Sammlung genauso wie Ihnen. Ich habe genau den gleichen Anspruch wie Sie. Diese Vorstellung, dass das wirklich ein Haus für alle ist und dass man sich hier gerne aufhält und hier wohlfühlt und dass man vielleicht auch in den Ehrenhof kommt, vielleicht ins Restaurant, ins Anna Maria geht, vielleicht gar nicht unbedingt immer eine Eintrittskarte kauft oder Mitglied im Freundeskreis wird, sondern einfach nur dieser Ort, dass man sich hier gerne aufhält, positiv besetzt ist, das ist uns schon sehr wichtig.
Und Sie haben da ja gerade schon Hinweise gegeben, auch ja, mal einen Kaffee trinken geht hier. Hier gibt es nun auch Gastronomie. Generell, wenn ich das so sagen darf, haben Sie ja hier auch eine Baustelle übernommen. Hier gab es ja erstmal viel zu tun, um das Gebäude überhaupt wieder richtig nutzbar zu machen. Aber dann kamen noch viele Ideen natürlich hinzu. Hat sich das alles so Schritt bei Schritt entwickelt oder hatten Sie da auch schon eine Vorstellung, wie ein Museum sich heute eigentlich anfühlen sollte?
Also ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich mache den Job jetzt seit über 20 Jahren und es vergeht keine Woche, wo ich nicht ein, zwei, drei Ausstellungen sehe und auch andere Häuser besuche. Also ich sage immer, das Einzige, was ich kann, ist Museum. Und das mache ich aber mit einer sehr großen Leidenschaft. Das heißt, viele Ideen, die Sie jetzt hier sehen, manche von denen, die auch als innovativ wahrgenommen werden, das sind schon Ideen, mit denen laufe ich schon länger herum. Und das ist eine großartige Chance, die man sicherlich nur einmal im Leben bekommt, vorzuführen, wie man sich Museum vorstellt. Und dass man dafür bezahlt wird, diesen Traum zu verwirklichen, das ist schon ein großes Glück und auch ein Glücksgefühl. Als ich kam, ich habe das Potenzial gesehen. Und die Schlagzeile 2017, als ich angesprochen wurde von einem Headhunter, ob ich mir vorstellen könnte, ob der Kunstpalast vielleicht eine Option wäre. Da war die Schlagzeile in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Dachschaden über diese Institution. Weil die baulichen Probleme standen doch sehr im Vordergrund. Es gab ganze größere Teile des Gebäudes, die gar nicht nutzbar waren. Und damals war die Vorstellung in der Stadt verbreitet, man repariert das Dach und streicht vielleicht neu. Und dann ist alles in Ordnung. Und ich habe wirklich die ersten Monate dazu genutzt, die Verantwortlichen in der Politik, aber auch in der Kultur mit dem Gebäude wirklich auch bekannt zu machen und zu zeigen, in welchem Zustand das Gebäude auch an anderer Stelle ist. Und dafür zu werben, für diese Idee, dass wenn man so etwas angeht, dass man es richtig macht. Und habe von Anfang an sehr viel Unterstützung erfahren. Aber es war nicht so, als ich hierher kam, dass das alles in trockenen Tüchern war. Also das Einzige, was feststand, war, dass das Dach repariert werden muss. Ja, also ich habe letztens nochmal auch mit Mitgliedern aus der Findungskommission gesprochen, die alle sagten, also sie haben mit vielem gerechnet, aber nicht mit dem, was wir jetzt innerhalb kürzester Zeit ja hier realisieren konnten.
Sie sprachen eben von der Chance des Lebens. Und ich habe diesen Satz schon einmal von Ihnen gehört, deswegen glaube ich Ihnen den nun wirklich. Das ist für Sie die Lebenschance?
Naja, also ich bin jetzt 50. Ich habe schon noch vor, ein bisschen weiterzumachen. Aber diese Chance, also das ist wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und dessen bin ich mir sehr bewusst. Und ich sehe jetzt aber wirklich auch meine Verantwortung darin, zu demonstrieren und zu zeigen, dass die Anfangseuphorie, die uns jetzt diese Tage begleitet und die wunderbar ist und die ich natürlich auch genieße, und ich glaube, das ganze Team freut sich sehr über den enormen Zuspruch. Aber die eigentliche Herausforderung ist zu zeigen, dass so ein Haus auch lebt und nach dieser ersten Welle der Neugier, dass das, wenn es dann in den Alltagsbetrieb geht, dass eine Sammlung auch weiterhin interessant ist und dass ein Haus nicht nur über Sonderausstellung wahrgenommen wird und dass die Sammlung dann wieder in ihren Dornröschenschlaf verfällt, wie das leider in sehr vielen Häusern der Fall ist.
Was mir eben direkt aufgefallen ist, ich bin unglaublich freundlich empfangen worden unten. Also,
das freut mich.
Sie haben Mitarbeiter, die sehr zugewandt sind, und ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich komme hier an in Disneyland, wo mir jemand vielleicht im Kostüm freundlich zuwinkt. Das nicht, es ist nicht übertrieben. Es wirkt einfach sehr zugewandt und begeistert.
Das höre ich total gern.
Wie bekommt man hier einen Job am Empfang? Also diese Menschen, die auch dann direkt auf einen zugehen, die einem ein bisschen hier die Räumlichkeiten erklären, eine Karte in die Hand geben, müssen die besondere Voraussetzungen mitbringen, müssen die vorher schon Begeisterung für den Ort Kunstpalast signalisieren?
Nein, nein. Also die Kollegen und Kolleginnen, die Aufsichten, die Kasse, das sind die Repräsentanten unseres Hauses. Und ich sitze ja in der Regel in meinem Büro und schreibe E-Mails, telefoniere oder habe verschiedene Treffen. Ich bin relativ selten leider in der Ausstellung. Das heißt, ich bin zwar das Gesicht und auch das Sprachrohr dieser Institution, aber die sie sehen, das sind die Sie gerade beschrieben haben. Und das ist großartig zu sehen, wie die sich mit dem Haus identifizieren, wie die auch stolz sind auf das, was wir alle gemeinsam geleistet haben und sich ihrer Verantwortung auch bewusst sind, weil wenn sie mit einem Lächeln empfangen werden, dann kommen sie auch gerne wieder. Wenn ihnen das Gefühl vermittelt wird, das ist ein freundlicher Ort, das ist ein Ort, an dem ich mich gerne aufhalte, dann komme ich wieder. Wenn ich das Gefühl habe, mir wird ständig nur sozusagen unterstellt, ich würde was kaputt machen, ich würde ein Bild anfassen, ich würde mich irgendwie, also das ist ein ganz schwieriger Job, also auch Aufsicht zu sein, weil da die Balance zu finden zwischen aufmerksam und zurückhaltend, also dieses und wach, aber eben auch nicht aufdringlich zu sein. Das ist alles andere als einfach. Und da haben wir ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen im Haus, aber nicht nur da.
Ich habe aber durchaus gehört, dass Sie schon auch immer wieder darum bemüht sind, hier auch Menschen mit im Team zu haben, die zunächst mal nicht so viel mit der Kunst zu tun haben.
Das ist richtig, ja. Also ganz grundsätzlich ist es ein sehr wertvoller Schatz, den man hat, dieser Blick von außen. Also mein Problem, was ich habe, und es klingt vielleicht arrogant, so ist es aber nicht gemeint, im Punkto Museum weiß ich zu viel. Also ich mache den Job zu lange, das heißt, ich muss mich immer wieder dazu zwingen, von außen auf die Situation zu schauen. Und das gelingt mir natürlich nur partiell. Und jemand, der vorher aber vielleicht noch nie ein Museum betreten hat, dem werden ganz andere Sachen auffallen als mir. Und unser Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen ja für die Kunst und für diesen Ort zu begeistern. Es ist aber auch so, dass etwa 90% der Bevölkerung, der Gesamtbevölkerung in Deutschland, betritt nie ein Kunstmuseum. Und diese 10%, wenn man sich die dann anschaut, dann wird man auch feststellen, dass auch von den 10% sind viele, die eher selten im Museum sind. Und dann gibt es eine ganz kleine Gruppe, die sehr regelmäßig und häufiger kommt. Für die machen wir auch Programm, aber eben nicht ausschließlich, sondern das Ziel muss ja sein, möglichst viele von den 90% auch zu erreichen. Und die führen glückliche und weniger glückliche Leben, aber den meisten ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, was für ein Angebot wir hier haben und dass es einfach auch Spaß machen kann, in ein Museum zu gehen, Bilder sich anzuschauen, Dinge, Objekte zu entdecken und im Prinzip ja auch ihre Sammlung sich anzuschauen, weil wir sprachen schon drüber, die Sammlung gehört uns beiden gleichermaßen.
Da müssen Sie mir bitte noch einen Begriff erklären. Palastpilot und Palastpilotin. Können Sie mir das ein bisschen näher erklären?
Also die Palastpilotinnen war und ist eine Gruppe von 9 Personen, die wir über Social Media vor etwa 3 Jahren gefunden haben. Wir haben einen Aufruf gemacht, wo wir Düsseldorfer und Düsseldorferinnen gebeten haben, wenn sie denn Teil an diesem neuen Kunstpalast werden möchten und uns zur Seite stehen und sagen, wie Museum in 2023 aussehen könnte aus ihrer Perspektive und sie in der Vergangenheit vielleicht nicht in Museen, also Museen gar nicht, also sich vielleicht sogar auch als Museumsmuffel bezeichnet, dass sie dann eigentlich genau richtig für uns sind. Und wir haben über 1000 Bewerbungen bekommen. Ich hatte mit 50 Bewerbungen gerechnet, weil das war nicht Multiple Choice, sondern man musste schon richtig was schreiben. Und über 1000 Bewerbungen hat uns wirklich einfach nur umgehauen. Damit haben wir nicht gerechnet. Und wir hatten dann aber die Möglichkeit, aufgrund der großen Anzahl auch, eine Gruppe zusammenzustellen, die sich sonst vermutlich nie begegnet wäre. Das reichte von der Schülerin bis zur Rentnerin, es reichte vom DNA-Spezialisten bei der Polizei über eine Medienmanagerin zu einem Koch in einem afghanischen Restaurant. Also es ist wirklich ein sehr breiter Querschnitt durch die Bevölkerung und die waren sich natürlich auch überhaupt nicht eins, weil die eine Person wollte eher eine Diskursplattform und die andere Person wollte eigentlich ein Museum, wie man es im 19. Jahrhundert hatte. Also diese Vorstellung, dass es da draußen ein Publikum gibt mit einer einheitlichen Vorstellung, wie ein Museum auszusehen hat, die ist natürlich naiv. Die ist genauso verhandelbar und breit. Aber das Tolle war, wie diese Gruppe zusammengerückt ist und wie diese Gruppe auch immer wieder als Gesprächspartner für uns zur Verfügung stand. Und was wir gemacht haben, und das war mir von Anfang an wichtig, damit wir wirklich aus den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen auch Menschen erreichen, wir haben von Anfang an gesagt, diese Tätigkeit wird bezahlt. Da wird niemand mit reich. Das sind so wie, wenn Sie in einem politischen Ehrenamt oder dann kriegen Sie auch ein Honorar. Und ähnlich haben wir das, daran haben wir uns orientiert, weil ich es eben wollte, dass auch die Schülerin, die sonst vielleicht babysitten geht, dass die in der Zeit, dass das nicht der Grund ist, sich dann nicht am Kunstpalast zu engagieren. Und es zeigt natürlich auch unsererseits eine bestimmte Haltung, dass wir das ernst nehmen, dass es uns was wert ist. Und das ist viele der Dinge, die wir hier so entschieden haben, waren in Zusammenarbeit mit den Palastpilotinnen. Das heißt, von denen kamen nicht unbedingt die Wandfarben oder die Texte oder sowas, aber man wusste, man hat es mit denen besprochen und man wusste in etwa, wie die Gruppe reagiert. Und es heißt nicht, dass wir das dann immer eins zu eins umgesetzt haben. Aber es war wirklich, ich habe von einem wertvollen Schatz gesprochen, des Blickes von außen. Und das konnte diese Gruppe einbringen. Jetzt sind die allerdings zu Insidern geworden. Und deswegen können wir mit dieser Gruppe, die findet auch jetzt hier ihr Ende, weil die wissen zu viel.
Dann kann ich mir aber vorstellen, dass möglicherweise auch, wenn uns nun Menschen zuhören, sich bei einigen die Frage stellt, okay, diese Pilotinnen hören nun auf. Gibt es vielleicht nochmal ja, etwas Ähnliches oder vielleicht eine neue Generation von solchen Stimmen, die Sie auch berücksichtigen?
Genau, so etwas ist in der Planung. Im Moment ist es allerdings so, wir sortieren uns gerade wieder, weil diese Neueröffnung und dann auch pünktlich zu dem Termin das fertig zu bekommen, das war schon eine gigantische Kraftanstrengung. Und wir müssen jetzt erstmal sehen, wie wir wieder auf die Spur kommen. Aber es ist schon geplant, natürlich, dass wir wieder mit einer Gruppe zusammenarbeiten. Wie die dann strukturiert und eingebunden wird, das muss sich zeigen. Was besonders war und mir wichtig darauf hinzuweisen, wir haben wegen der Baustelle nicht einen einzigen Tag geschlossen gehabt. Und da werden Sie in Deutschland sehr lange suchen, bis Sie ein anderes Haus in dieser Situation finden, was tatsächlich die durchgängig geöffnet hatte. Und diese Doppelbelastung, die war alles andere als einfach. Und wir müssen uns sortieren und Kräfte tanken. Aber das sind Themen, die wir dann Anfang des Jahres neu angehen werden.
Ja, aber wie haben Sie das denn überhaupt hinbekommen, dass Sie einerseits den Betrieb aufrechterhalten konnten und andererseits ja dann auch noch sozusagen eine OP am offenen Herzen durchgeführt haben?
Ja, es ist sehr schön formuliert, weil so ein bisschen fühlte sich das an. Es ist eine Mischung einfach ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die für ihre Arbeit brennen, die sich eingesetzt haben. Es ist gute Organisation. Man wusste ja, was kommt. Es war aber uns wirklich von Anfang an sehr, 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 also mir vor allem wichtig, dass wir nicht schließen. Weil wenn Sie unseren Freundeskreis zum Beispiel anschauen und die Mitgliederzahl, als ich anfing, lagen wir bei 650, 680 Mitgliedern. Wir sind jetzt bei über 3000 Mitgliedern. Und das ist eine Entwicklung, die finden Sie, also ich kenne kein anderes Haus, wo ein Verein, ein Freundeskreis, eine solche Kurve, steile Kurve hingelegt hat in den letzten Jahren, weil eine Vereinsmitgliedschaft, das klingt erstmal nicht so wahnsinnig attraktiv. Das ist eher, erinnert ein bisschen an früher, das ist nicht sexy. Und dass wir mittlerweile ein Durchschnittsalter von unter 50 Jahren in dem Verein haben, das spricht schon sehr für sich. Diese Entwicklung hätten wir aber nicht gehabt, wenn wir geschlossen hätten. Weil dann wird ein Haus vergessen, dann wirkt es wie unaktiv. Und das Besondere, und ich glaube für viele außerhalb Düsseldorfs, ist, dass jetzt auch eine so große Überraschung, dass hier plötzlich so ein neues Haus, so wird es ja wahrgenommen, steht. Weil die aus der Distanz gar nicht mitbekommen haben, dass wir überhaupt die Sammlung geschlossen hatten, weil die Sonderausstellungen liefen ja permanent weiter. Und man hatte nicht das Gefühl, dass wir da ein reduziertes Programm machen, sondern Tod und Teufel, Cornelius Völker, jetzt gerade zwei sehr erfolgreiche Ausstellungen, auch mit einem großen Beiprogramm. Wir hatten ein Heavy-Metal-Konzert im September, wir hatten eine große Performance, es gab Lesungen, es gab die Geisterbahn, die aufgestellt wurde. Alles Elemente, die eher ungewöhnlich sind für ein Museum. Und wir nennen uns ja auch nicht Museum, wir nennen uns Kunstpalast. Und das tun wir schon sehr bewusst, weil wir manches anders machen als andere.
Das spricht aber auch wieder dafür, was ich eingangs schon erwähnte. Die Idee ist schon vor rund 300 Jahren entstanden, in Düsseldorf so einen Ort zu schaffen. Also es gab hier immer sozusagen eine Verbindung zwischen den Bewohnern der Stadt und der Kunstszene. Mal ganz unabhängig, was hier ohnehin mit der Akademie in dem Bereich hier präsent ist in der Stadt. Aber offensichtlich, ja, atmet diese Stadt, atmen die Bewohner auch gerne diese Kunst.
Das ist das Tolle an Düsseldorf. Also ich kenne wirklich keine andere Stadt in Deutschland, wo die Kunst eine so wichtige Rolle spielt, wo sie so verankert ist im Alltag. Und das hängt natürlich mit der Akademie zusammen, das hängt mit den zahlreichen Institutionen zusammen, die es in der Stadt gibt. Es hängt mit den ganzen Galerien zusammen, den Künstlern und auch den ganzen Sammlern. Und das macht einen großen Unterschied. Also an so einem Ort arbeiten zu dürfen, wo ich niemandem erklären muss, dass Kunst eine Relevanz hat. Das ist, da haben Sie vollkommen recht, das geht zurück in die Geschichte, weil es gibt natürlich auch Gründe, warum die Akademie hier gegründet wurde, warum die Akademie so groß ist, warum es hier an diesem Ort mit Jan Wellem die erste öffentliche Schausammlung gab, die man besuchen konnte. Und der Ehrenhof hier, wo wir uns befinden, ist schließlich jetzt, dieses Gebäude ist von 26, also demnächst feiert das Gebäude die Institution an diesem Ort dann ihren 100. Geburtstag. Das Ganze spricht, glaube ich, sehr für sich, ja.
Ich bin gerne in Düsseldorf, ich lebe hier gerne, ich genieße auch diese Möglichkeiten, auch der Ort Kunstpalast ist mir im Herzen und ich bin immer wieder gerne hier. Aber wo Sie das gerade so gesagt haben, ja, welche Stadt hat das sonst noch? Da habe ich ein bisschen überlegt, wo habe ich mich mal wirklich wohlgefühlt. Und das war in Hamburg. Ich war als Tourist dort, aber auch dort habe ich mich gut mit Kunst versorgt gefühlt.
Ja, ich bin Hamburger. Also
darum frage ich Sie.
Deswegen, also in Hamburg kenne ich mich ganz gut aus. Aber Hamburg ist eine schöne Stadt mit einer sehr, sehr hohen Lebensqualität. Alles ganz toll. Aber die Kunst spielt nicht im Ansatz die Rolle, die sie hier spielt. Also das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn man das miteinander vergleicht, dann muss man ehrlicherweise sagen, in zeitgenössischer Kunst ist Hamburg Provinz und Düsseldorf ist die Welt.
Und Sie haben sich für die Welt entschieden.
Ja, und eine sehr bewusste Entscheidung auch. Ja, ich lebe gerne hier. Und das ist, wenn man so eine Eröffnung macht, wie wir sie jetzt hatten, und dann sind Künstler wie Toni Craig ist da, Andreas Gursky ist da, Ulrich Erben, Karin Kneffel, Cornelius Völker. Also ich könnte noch viele, viele weitere nennen, die hier anwesend sind, die diese Stadt prägen. Günter Uecker hat das Cream Cheese hier mitgestaltet. Heinz Mack lebt zwar nicht direkt in Düsseldorf, aber fühlt sich der Stadt verbunden. Also es gibt da, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube es sind 10.000 Künstler, die in dieser Stadt leben. Das haben sie in Hamburg nicht.
Das klingt für mich schon so, als ja, wenn sie es nicht schon getan haben, hier werden Wurzeln geschlagen für Sie persönlich.
Ja, ich habe gerade meinen Vertrag, bis, um Ina Brandes zu zitieren, bis ans Ende der modernen Zeitrechnung verlängert. Das ist ja einvernehmlich zwischen Stadt und mir passiert. Und ich bin sehr, sehr gerne hier und habe hier noch viel vor.
Sie haben das vorhin schon gesagt. Sie sind ja nun wirklich eben auch als Leiter mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Sie sind nicht hier ständig in der Sammlung. Aber ich kann mir vorstellen, Sie möchten es natürlich auch manchmal einfach spüren. Wie kommt das dann hier an? Mit anderen Worten, ist es gut denkbar, dass man Sie hier unauffällig auch mal am Sonntagnachmittag durchwandeln sieht?
Sie sehen mich eigentlich jeden Tag hier. Ich habe das Glück, dass ich hier direkt um die Ecke auch wohne, was nicht ganz zufällig passiert ist. Natürlich ist es wichtig, die Reaktionen auch mitzubekommen, was funktioniert nicht, wo müssen wir nachbessern, wo fehlt ein Hinweisschild. Werden die Label angenommen? Kann man die lesen? Ist die Hängung, funktioniert die? Das sind ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und auch der tägliche Blick ins Besucherbuch ist natürlich wichtig. Wir können nicht alles ändern. Manche Dinge sind halt so. Wenn die Garderobe 2 Etagen tiefer liegt, dann hätte ich sie auch gerne näher am Eingang. Daran kann ich aber nichts machen, weil das an der Stelle einfach massive finanzielle Ausgaben nötig machen würde, die nicht gerechtfertigt wären. Aber es ist wichtig, die Perspektive, hatte ich ja schon gesagt, die Perspektive von außen mitzubekommen. Wir machen Programm für die Besucher und Besucherinnen und deren Stimme zählt.
Ich habe auch schon Kinder gesehen, die fühlen sich ja auch, wie ich den Eindruck habe, ganz wohl und die kommen ja auch bestens alleine zurecht im Museum.
Wir sind kein Kindermuseum, aber trotzdem sage ich, die Kinder sind unsere wichtigsten Besucher, weil das sind die Besucher von morgen. Und wenn es gelingt, Kinder für den Ort zu begeistern, dann werden wir in Zukunft deutlich weniger Probleme haben und noch stärker angenommen werden, als es bisher ohnehin der Fall ist. Und auch die Kinder gehören, wenn ich sage, wir machen ein Programm für alle, dann muss man Kids natürlich mitdenken. Und wir haben als einziges Kunstmuseum in Deutschland seit mehreren Jahren jetzt eine eigene Webseite für Kinder. Und aus dieser guten Partnerschaft mit der ERGO, mit der wir das gemeinsam entwickelt haben, haben wir jetzt auch einen digitalen Begleiter, der auch extrem aufwendig ist und ganz viele Augmented Reality Elemente bereithält. In fast jedem Saal haben sie so eine Anwendung. Das hätten wir alleine nie stemmen können. Das ging nur durch die Partnerschaft mit der ERGO. Wir haben als Bildungspartner LAMI, deren eigenen Bereich mit einer Schreibwerkstatt und eigenem Programm uns da unterstützt. Und das dritte Unternehmen sind die Tonis mit den Angeboten für kleine Kinder. Und wenn Sie die kleinen Kinder, so 3 bis 8 Jahre alt, das ist so die Zielgruppe, sehen, wie die hier an uns vorbeilaufen mit den Tonis und der Tasche, dann sehen Sie schon am Gang, dass die haben eine Aufgabe und die haben Spaß. Und dass das an einem Ort wie unserem stattfindet, wo es oft so heißt, ja, Museum ist nichts für Kinder. Das macht mich schon sehr glücklich. Ich habe selber 3 Kinder und weiß, wie schwer das ist, die für Ausstellungen zu begeistern. Und der letzte Punkt, das habe ich nämlich nicht erwähnt, es gibt eigene Räume, die versteckt sind und die sogenannten Kinderbereiche, die sich hinter kleinen Türen verbergen, wo die Griffe auch tiefer angesetzt sind, nämlich in Kinderhöhe. Und das ist ein bisschen wie Alice in Wonderland. Sie öffnen die Tür und dahinter öffnet sich eine Welt, die mit der unseren draußen erstmal wenig gemein hat.
Und für die Erwachsenen ist es vielleicht auch ein bisschen sowas wie Alice im Wunderland, weil ja auch ihre Idee, ihr Konzept hier der Ausstellung ist ja auch interessant. Da werden eigentlich immer Kunstgegenstände in Relation gesetzt zu der Zeit, in der sie entstanden sind. Und da bekommt man ja auch ganz neue Perspektiven. Und dann wird es, obwohl es ja tatsächlich um die Realität geht, wird es dann mitunter auch ein bisschen surreal, oder?
Die Zeiten erleben wir jetzt ja auch. Also das Surreale ist manchmal einem näher, als einem lieb ist. Die Zeiten sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Und wir als Museum, wir haben eine Sammlung, die über 1000 Jahre abbildet. Und das ist die Chance, wenn Sie jetzt das sind 49 Räume auf 5.500 Quadratmetern, wo sich die Sammlungspräsentation erstreckt. Sie gehen dann wirklich von den frühesten Werken bis in die unmittelbare Gegenwart. Und diese Verbindung zwischen klassischer Kunst und Angewandten und Objekten, und das kann ein Klappstuhl sein aus der Renaissance, das kann aber auch die Aldi-Tüte sein, die man vor ein paar Jahren für 20 Cent an der Kasse bekam. Diese Alltagsobjekte helfen es, sich zu verorten, weil die sind uns oftmals viel näher als das Gemälde, als die klassischen Kunstgegenstände. Und wenn das dazu führt, den Besucher, die Besucherin der Kunst näher zu bringen, dann ist das genau das, was wir eigentlich damit auch erreichen wollen.
Stellen wir uns einfach mal vor, Sie sind unterwegs, Sie treffen in der Deutschen Bahn eine Person, Sie kommen ins Gespräch, die Person möchte wissen, was Sie denn beruflich machen. Wie begeistern Sie diese Person, hier mal vorbeizuschauen? Was würden Sie empfehlen? Was sollte man mal hier erlebt haben?
Also die Situation ist mir durchaus vertraut, weil die kommt immer wieder vor. Und wenn ich sage, ich bin Kunsthistoriker, das war auch in der Vergangenheit immer so, das war die Vorstellung, das ist so der direkte Weg in die Arbeitslosigkeit. Das ist ein Klischee, was zum Glück nicht stimmt. Aber die Liebe zur Kunst hat nichts mit diesem Studium zu tun. Und Das ist, glaube ich, etwas, das hat auch nichts mit Abitur oder Bildung oder irgend sowas zu tun, sondern es hat einfach nur mit der Lust zum Schauen, einer Neugier zu tun. Und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was ihnen entgeht. Und dass das Leben mit der Kunst doch ein reicheres sein kann. Und bislang ist es mir eigentlich immer ganz gut geglückt, im direkten Gespräch mein Gegenüber für das, was wir hier tun, auch zu begeistern. Und das Programm, auch gerade in den Sonderausstellungen, was wir hier anbieten, das reicht ja von einer Autoausstellung. Es gibt viele, die sich für Autos interessieren, denen aber gar nicht bewusst ist, dass das, da geht es um Sportwagen, da geht es um Leistung, da geht es um Hubraum und PS und was weiß ich. Aber in der Regel, das ist dann doch die äußere Form, warum man einen Ferrari toll findet oder einen Maserati oder einen Lotus oder was auch immer. Und was da für ein Design und dass das zum Teil auch mit dem goldenen Schnitt zu tun hat, dass das Design als ausgewogen wahrgenommen wird, dass es gar nicht um Fahrleistung eigentlich geht, sondern es ist erstmal sie auf einer ästhetischen Ebene angesprochen werden, das mal zu reflektieren, dafür ist eine Autoausstellung gut. Und wir hatten das bei der Autoausstellung, konnte man wunderbar sehen. Wir hatten ein ganz anderes Publikum. Und viele, die uns zum ersten Mal besucht haben, sind anschließend Mitglied im Freundeskreis geworden. Davon zehren wir bis heute. Wenn wir eine Ausstellung mit Claudia Schiffer machen, als Kuratorin, als Supermodel und als Star, dann sind das auch wieder ungewöhnliche Wege, die wir gehen, wie wenn wir ein Heavy-Metal-Konzert machen. Aber das alles hat mit unserer Kernarbeit, nämlich der Auseinandersetzung mit der Kunst, hat das ganz viel jeweils zu tun. Und ich bin fest davon überzeugt, da draußen sind noch ganz, ganz viele, die wir für das Thema begeistern können, wenn sie uns eine Chance geben und mal vorbeikommen.
Die Türen stehen auf seit heute. Man zahlt kein Geld, man kommt einfach rein. Spendieren Sie sowas noch ein bisschen länger und öfter?
Naja, das bin ja nicht ich, der da was spendiert.
Wir machen das.
Sondern wir machen das alle zusammen. Und so schön es wäre zu sagen, klar, freier Eintritt für alle und auf immer. Das Problem daran ist dann das Ticketing, also der Verkauf von Tickets, der finanziert die Arbeit, die wir hier machen. Und das muss geputzt werden, das muss bewacht werden, das muss geheizt werden und so weiter. Das heißt, da sind enorme Kosten, die dahinter liegen. Und wenn wir auf den Eintritt verzichten, dann müsste entweder das Produkt, ich müsste sozusagen an Produkteinsparungen vornehmen. Das heißt, ich kann nicht mehr so viel zeigen, ich kann nicht die ganze Sammlung zeigen, dafür haben wir sie aber. Dafür haben wir das Gebäude. Oder aber der Steuersatz muss sozusagen, ich muss mehr Steuergelder kriegen. Und das bedeutet aber dann auch, dann zahlen auch die 90%, die sich bislang nicht für dieses unser Angebot interessieren, die zahlen dann prozentual mit. Und insofern, wir haben so eine Art Kompromiss mit dem Eintrittsgeld. Und wir bekommen jedes Jahr Unterstützung von der Stadt, aber wir sind darauf angewiesen, diesen Eintrittsgelder zu nehmen. Wir haben aber, weil der Eintritt soll für niemanden eine Hürde darstellen. Deswegen gibt es ganz bewusst Angebote wie am Mittwochnachmittag ist der Eintritt 50% reduziert. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat ist der Eintritt in die Sammlung ganz kostenfrei, ermöglicht durch die Stadtwerke. Es gibt viermal im Jahr durch die Sparda ermöglicht, abends so eine Art Party, Fest, was auch komplett kostenfrei ist. Es gibt Sozialtickets, die auch finanziert werden durch Spenden. Also es gibt reichhaltige Möglichkeiten, in dieses Haus auch zu kommen, ohne dass man den Eintrittspreis bezahlen muss, weil es uns wirklich wichtig ist, niemanden auszuschließen.
Ich möchte mit Ihnen noch kurz über Düsseldorf sprechen, die Stadt, für die Sie sich entschieden haben, die Sie als große Chance betrachten, um sich beruflich ja zu entfalten. Sie haben schon angedeutet, Sie leben hier mit Familie, auch die Kinder sind hier, Sie fühlen sich wohl, wenn Sie da mal unterwegs sind in der Stadt. Gehen Sie dann noch auch in die kleinen Galerien? Gibt es da Dinge, die Sie dann interessieren?
klar, das ist mein Alltag. Also wenn Sie mich fragen, wie mein Tag heute enden wird, ich bin heute Abend in zwei privaten Galerien, wo Eröffnungen sind, muss das Kunststück fertig bringen, bei beiden zu sein, aber niemanden zu enttäuschen. In dieser Stadt zu leben und das großartige Angebot, was die privaten Galerien bereithalten, das nicht zu nutzen, das wäre vertan. Also das ist wirklich eines der Assets, der großen Vorteile, die diese Stadt bietet, ist dieses reiche soziale Leben, auch die Begeisterung für die Kunst mit so vielen Menschen teilen zu können, das ist ein großes Glück.
Heute Abend sind Sie dann auch in der Freizeit wieder in Sachen Kunst unterwegs, wie ich gehört habe. Sie brauchen aber auch manchmal ein bisschen Abstand, vermute ich. Was machen Sie dann? Gehen Sie dann gerne essen in Düsseldorf oder einfach nur am Rhein spazieren?
Also ich muss Sie enttäuschen, den Abstand brauche ich wirklich nicht. Also, weil die Kunst ist so vielfältig. Ich habe das große Glück, das genau machen zu können, was ich machen möchte. Und ich habe im Prinzip meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf gemacht. Und deshalb, ich verbringe die Freizeit wirklich sehr, sehr gerne in Ausstellungen. Und ich werde auch morgen in Ausstellungen sein und auch am Wochenende, Samstag und Sonntag werde ich hier sein. Aber sonst sieht bei mir auch so ein Wochenende aus, dass man dann im Rheinland unterwegs ist oder in den anderen Häusern und sich die Ausstellungen anschaut. Aber ich weiß, dass das schon ein bisschen nerdy ist.
Aber wenn ich Sie trotzdem nochmal danach fragen darf, was sind so Orte in Düsseldorf, die vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick, vielleicht für Ihre Augen auch mit der Kunst zu tun haben, aber wo Sie auch ja ein bisschen die Stadt genießen können?
Also was ich sehr gerne mache ist, ich bin sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Also eigentlich nur mit dem Fahrrad. Und die Möglichkeit zu haben, mitten in der Stadt die Rheinwiesen, die gerade ein bisschen überschwemmt sind, aber das zu haben, also dass man die Natur im Prinzip im Zentrum auch hat und auch den Hofgarten, das empfinde ich schon als sehr wohltuend. Und der Blick auch von dieser Rheinseite nach Oberkassel, also den Blick auch schweifen zu lassen und dass man das Gefühl hat, man hat auch diese Weite, obwohl man mitten in einer Großstadt ist, das empfinde ich als sehr, sehr wohltuend. Das Zweite ist, was ich auch als sehr positiv erlebe, ist die Anwesenheit vieler Japaner und Japanerinnen, sodass wir hier eine Gastronomie haben, japanische Gastronomie, die kein Deutsch schlechter ist als das, was einem in Tokio geboten wird. Und das finde ich schon ganz toll.
Ich habe überhaupt keine Fragen mehr. Sie haben mir alles direkt oder indirekt beantwortet und ich habe die Freude gehabt, einen Menschen kennenzulernen, der ja wirklich für die Kunst lebt und der auch ja mit Begeisterung darüber spricht und ich bin mir sicher, da haben Sie auch ein paar Menschen angesprochen. Wenn ich noch eine Frage hätte oder wenn ich sie wirklich stellen müsste und ich gehe jetzt wenigstens mal in die Richtung, dann wäre es, wie man sich die Neugier und Offenheit für diese Kunst bewahrt oder ist es einfach gegeben?
Ich glaube, es ist ganz einfach. Ich bin neugierig und ich schaue gerne. Und wenn Sie diese Kombination, dann landen Sie bei der Kunst. Ich höre aber auch gerne Musik. Aber das alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Ich meine, wenn man sich den Alltag anschaut, also hinter Ihnen fahren Autos vorbei. Ich habe schon über die Autoausstellung gesprochen. Aber jedes von diesen Autos ist entworfen worden. Die sind ja nicht aus Zufall so, sondern das sind Entscheidungen. Und das ist mal gezeichnet worden. Also das ist so in etwa, so gehe ich durch die Welt. Also die Welt bietet so viele, auch Reibung. Also es ist ja nicht alles toll, was man da sieht. Und es ist auch nicht alles tolles Design, was man da im Umraum sieht. Und gerade auch Architektur ist, aber auch Architektur ist Kunst. Also insofern, wir könnten das jetzt unendlich fortsetzen, aber ich glaube, diese Neugier, die aufrechtzuhalten, ich wüsste gar nicht, wie das anders gehen soll.
Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch, Felix Krämer.
Herzlichen Dank.
Düsseldorf. Halle rein.